Insofern sinkt dann die Bruttowertschöpfung pro Beschäftigten. Ich glaube also, dass bei uns die Ausdehnung des öffentlichen Sektors dazu geführt hat, dass die Produktivität jetzt im Gleitflug nach unten geht. Und ich fürchte halt auch die mangelnde Fähigkeit des öffentlichen Sektors, durch Digitalisierung Produktivitätsfortschritte zu realisieren.
Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner.
Und mit unserem prominenten Podcast-Gast Professor Dr. Thomas Mayer, erst Leiter des Research Instituts von Flossbach von Storch.
Sehr geehrter Herr Dr. Mayer, herzlichen Dank, dass Sie wieder bei der Geldmeisterin zu Gast sind. Und in einem Ihrer letzten Kommentare haben Sie ja so tituliert Höher, länger und haben damit, glaube ich, die Inflation gemeint. Was sind denn hier Ihre Erwartungen?
Ja, also ganz klar, wir haben den Inflationsbuckel überschritten. Aber ich bin etwas skeptisch bezüglich der Euphorie, die so um den Jahreswechsel bei den Märkten geherrscht hat, dass es von jetzt ab schnell und deutlich nach unten geht. Und dafür gibt es meines Erachtens zwei Gründe. Erstens denke ich, dass auch längerfristig die strukturelle Inflation relativ hoch bleiben wird. Unter struktureller Inflation verstehe ich grundlegende Änderungen in der Wirtschaftsstruktur. Und da kommen ein paar Faktoren rein. Da wäre als erstes zu nennen der demografische Wandel. Der macht die Arbeitskräfte knapp. Das sehen wir jetzt in Europa und in den USA. Knappheit der Arbeitskräfte bewirkt, dass die Arbeitnehmer jetzt am längeren Hebel sitzen und höhere Lohnabschlüsse durchsetzen können. Knappheit der Arbeitskräfte aufgrund des demografischen Wandels ist also ein Faktor der strukturellen Inflation. Der zweite Faktor ist, dass wir nach über einem Jahrzehnt, ja, man kann eigentlich sagen zwei Jahrzehnten der Globalisierung, in den letzten Jahren einen Rückschritt gesehen haben. Das rührte zum einen daher, dass wir durch die Pandemie gemerkt haben, dass die Überdehnung der Lieferketten Risiken birgt. Jetzt werden die Lieferketten kürzer. Zweitens haben wir aber auch einen geopolitischen Wandel. Die Welt teilt sich wieder auf in verschiedene Blöcke und der Handel zwischen den Blöcken wird nicht mehr so intensiv sein wie vorher. So, das bedeutet, dass die Preisgewinne, die wir durch die Intensivierung der Globalisierung zunächst mal eingefahren haben, die verkehren sich jetzt in der Gegenteil. Die Preise werden aufgrund dieses Effekts auch wieder steigen. Dann kommt noch ein dritter Faktor hinzu unter der Rubrik strukturelle Inflation. Und das ist die Bepreisung des Treibhausgases, CO2. Ne? Mhm. Da werden wir über CO2-Steuern oder andere Maßnahmen, erhöht sich der Preis für die CO2-Emission. Und das muss alles von der Wirtschaft verdaut werden. Und diese höheren Kosten, Arbeit, Umwelt und Sand im Welthandelsgetriebe, diese Kosten halten meines Erachtens die Inflation mittelfristig höher. Mhm. Hinzu kommt noch, und das ist vielleicht eher ein US-Phänomen als ein europäisches, dass die Konjunktur recht robust ist in den USA. Eigentlich außerhalb Europas und Chinas auch sonst ganz gut immer noch dasteht. Also wir haben jetzt nicht die befürchtete Weltrezession gesehen, die manche für Ende 2023 prognostiziert haben. Das ist sozusagen ein konjunktureller Faktor, der mit in der näheren Zukunft noch zur Inflation beiträgt. Und diese positiven Inflationsfaktoren werden meines Erachtens verhindern, dass die Inflation so schnell und deutlich runterkommt, wie sie eigentlich hätte runterkommen können, wenn man sich nur anschaut, wie die Energiepreise gefallen sind, ne? Und wenn man auch in Betracht zieht, dass der immense Geldüberhang, den die Zentralbanken kreiert haben, in der Phase der Pandemie. Die haben so viel Geld in die Wirtschaft gepumpt, wie sonst nur in Kriegszeiten. Dieser Geldüberhang, der ist jetzt abgeschmolzen. Vielleicht gibt es noch ein paar Reste da, die zum Beispiel in den USA den Konsum unterstützen. Aber ein großer Teil, vielleicht der größte Teil, wahrscheinlich der größte Teil, ist weggeschmolzen durch die höhere Inflation, sodass diese beiden Faktoren, Geldüberhang, keine Rolle mehr spielen und Energiepreise eher deflationär wirken. Aber die anderen beiden Faktoren, weiterhin recht robuste Konjunktur, vor allem in den USA, und strukturelle Inflation, die wird eben die sogenannte letzte Meile, ne, zum Runterkommen auf das 2%-Ziel extrem schwierig machen.
Die strukturelle Inflation, von welchem Sockel sprechen wir da? Also da mit so einer können wir dann nicht auf 2% runterkommen, oder was ist denn da der Sockel von der strukturellen Inflation?
Schwer sich da vorzustellen. Nein, man kann es sich vorstellen, aber es ist nichts besonders, würde ich mal sagen, plausibel, dass wir wieder auf die Zeit vor der Pandemie zurückkommen würden, wo man als Faustregel gesagt hat, die Inflation ist 2-. Ne? Mhm. Also die Zentralbanken haben sich ja lange bemüht, die Inflation nach oben zu pushen. Dieses 2-, diese Zeit ist vorbei. Wo wir uns einpendeln werden, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Als vorsichtiger Mensch würde ich sagen 2+. Was heißt 2+? Ne? Das kann durchaus auch in der Nähe der 3 sein. Mhm. Wir haben jetzt gerade kürzlich die letzten US-Inflationszahlen gesehen, die doch sehr enttäuschend für viele waren. Da sieht man halt, dass sich jetzt bei der sogenannten Kerninflation, da bildet sich ein Plateau seit Anfang dieses Jahres in der Nähe von 4%. Mhm. Das fällt jetzt nicht mehr deutlich weiter, sondern das ist so eine Art Plateau, das sich da bildet. Die Gesamtinflation läuft auch seit Beginn dieses Jahres so in der Region 3+ seitwärts. Da gibt es nicht mehr diesen Abfall, den wir sehen konnten seit Mitte 22, wo man die extrem hohen Raten sah in den USA, 9%. Da sind wir ja wirklich runtergekracht. Aber jetzt läuft es so seitwärts in den USA, wie gesagt, so zwischen 3 und 4. Ob das neue 2 sein wird, weiß ich nicht. Aber ich sage mal vorsichtigerweise, 2+ wird es schon werden.
Ja, noch zur strukturellen Inflation. Haben Sie da nicht als optimistischer Mensch vielleicht die Hoffnung, dass da die KI dagegen wirken kann oder dass das vielleicht auch ein Produktivitätswachstum gibt? Gerade diese grüne Transformation, klar kostet das was, das CO2 einzusparen, aber könnte das nicht wieder sozusagen eine Disruption in der Produktivität auslösen, dass man wirklich wieder produktiver wird dadurch?
Also was KI angeht, da bin ich wirklich sehr, sehr optimistisch. Ich bin auch wie viele anderen fasziniert natürlich. Ja. Und wir alle nutzen ja ChatGPT, das ist jetzt mein neuer Research Assistant. also das ist schon eine tolle Sache. Und mir kommt diese KI-Revolution, würde ich mal schon sagen, die kommt mir so vor wie die Internetrevolution Anfang der 2000er Jahre. Ne? Das dauerte aber, bis ich das tatsächlich übersetzte in die Wirtschaft beeinflussende Entwicklungen. Anfangs gab es ja unheimliche Euphorie, wenn Sie sich dann nochmal zurückerinnern, so an das Jahr 2000, wahnsinnige Euphorie, unheimlich viele Internetfirmen. Die meisten Geschäftsmodelle sind verschwunden, die waren alle unproduktiv, die haben sehr viel Geld verbrannt. Und aus dieser Euphorie heraus schälten sich dann jetzt, kann man sagen, diese Magnificent Seven. Ja, also da haben wir jetzt Giganten, Unternehmensgiganten, die es vorher gar nicht gab. Das dauerte aber, bis die sich rausgeschält haben. Und ich glaube, dass mittel- und langfristig KI die Produktivität durchaus steigern könnte. Allerdings, jetzt kommt leider wieder so der Salz in der Suppe, allerdings wird wahrscheinlich der größere Profiteur dort die USA sein. Mhm. Wir sehen jetzt schon, dass in den USA das Produktivitätswachstum deutlich höher ist als in Europa. Das heißt aber auch, dass die USA mit den Lohnerhöhungen, die sie jetzt haben, die wir jetzt sehen, die werden natürlich durch das Produktivitätswachstum gedämpft in ihrer Wirkung auf die Unternehmen. Die sogenannten Lohnstückkosten wachsen in den USA deutlich geringer als in Europa. Und diese Lohnstückkosten sind natürlich preistreibende Faktoren. Das heißt eben auch, dass hier mal als kleine Randbemerkung, dass ich mir vorstellen kann, dass in Zukunft die Inflation in Europa, insbesondere in der Eurozone, höher sein wird als in den USA. Mhm. Weil die USA von dem Produktivitätsschub stärker profitieren als wir. Wir haben ja keine KI-Unternehmen. Kleine vielleicht Startups, aber wenn die Startups größer werden, wandern sie ab. Ne? Und insofern haben wir leider eine doch sehr, sehr starke Produktivitätsmalaise. Mhm. In Deutschland ist die Bruttowertschöpfung pro Beschäftigten. Ne? Das ist sozusagen ein Maß der Pro-Kopf-Produktivität. Mhm. Dieses Maß fällt seit 2017. Also das ist keine Eintagsfliege, sondern das geht runter. Das ist inzwischen von dem Niveau von 2017 ungefähr 2% haben wir da verloren.
Das ist aber spannend. Kommt es durch die Lohnsteigerungen?
Nein, das kommt eben daher, dass die Menschen weniger produktiv werden. Die leisten weniger pro Kopf. Mhm. Wenn man das aufdröselt, sieht man, dass die Stundenproduktivität in dieser Zeit ganz langsam nach oben gekrochen ist, 1% in dieser Zeit. Aber die Leute arbeiten weniger, die bringen weniger Stunden auf und dann fällt das Ganze. Mhm. Und das bedeutet, dieser Rückgang der Produktivität pro Kopf, dass die Inflationseinhegung natürlich schwieriger wird. Aber natürlich hat es auch viele weitere Konsequenzen bis hin natürlich zum langfristigen Wachstum, bis hin auch zur Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen und so weiter. Aber ich glaube, das ist ein unheimliches Problem, das wir haben. Und wenn man es weiter runterdröselt, dann ist es nicht nur der Mangel an neuen Unternehmen, also Stichwort Technologie, wo wir hinterherhinken. Es ist nicht nur das, sondern es ist auch die europäische Tendenz, insbesondere die kontinentaleuropäische Tendenz und die Tendenz in der Eurozone, den Staatssektor immer größer zu machen. Wenn Sie sich das anschauen in Deutschland, da kenne ich die Zahlen ein bisschen besser als in Österreich, ist die Beschäftigung in den letzten Jahren am stärksten im Staatssektor gewachsen. Mhm. Und in den anderen Bereichen geht sie runter. Die Ausweitung der Staatsaktivität zieht Arbeitskräfte aus den produktiven Sektoren in die nicht produktiven Sektoren rein. Denn wenn Sie einen Beamten haben oder einen Angestellten im öffentlichen Dienst, der Regulierungen produziert, ne, der Gesetze beschreibt, der Regulierungen produziert, dann ist die Produktion von Regulierungen, die hebt ja nicht das Wirtschaftswachstum, sondern die macht womöglich die Produktion im produktiven Sektor schwieriger. Ja. Und insofern sinkt dann die Bruttowertschöpfung pro Beschäftigten. So, ich glaube also, dass bei uns insbesondere die Ausdehnung des öffentlichen Sektors dazu geführt hat, dass die Produktivität jetzt im Gleitflug nach unten geht. Und ich fürchte halt auch, wenn ich mir das in Deutschland anschaue, die mangelnde Fähigkeit des öffentlichen Sektors, durch Digitalisierung Produktivitätsfortschritte zu realisieren, verschlimmert noch das ganze Problem. Eigentlich müssten die Leute aus dem öffentlichen Sektor raus, der durch die Digitalisierung verschlankt wird, rein in die produktiven Bereiche, wo sie daran mitarbeiten, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Aber das Gegenteil ist der Fall.
Wenn man jetzt nochmal aufdröselt, die Treiber der Inflation. Mhm. Wir haben die strukturelle Inflation, dann waren wir bei den Lohnsteigerungen. Die sind praktisch, oder auch Lohnstückkosten, dann was die Produktivität betrifft. Also da gibt es dann praktisch einen Drift zwischen Amerika und Europa, sagen Sie. Das heißt, bei uns ist diese Lohnsteigerung, dieser Faktor, ich meine, man braucht sich ja nur die Abschlüsse jetzt dieses Jahr anschauen, der treibt noch weiterhin die Inflation oder wird es da auch ein bisschen zurückkommen wieder?
Also vergleichbare Daten über die sogenannten Lohnstückkosten, die letztendlich dann diese Kosten sind, die bei den Unternehmen ankommen und die Preisgestaltung beeinflussen, da gibt es jetzt für alle drei Regionen, die ich jetzt gerade im Blick habe, als Eurozone insgesamt, Deutschland insbesondere als größtes Land und die USA, gibt es leider jetzt nur Zahlen bis Mitte letzten Jahres und Prognosen der OECD bis dann nach vorne. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, ne, dann war also als Beispiel die harten Zahlen, die die OECD, der Industrieländerclub, veröffentlicht für die Gesamtwirtschaft, waren für die USA, das Wachstum dieser Lohnstückkosten waren für die USA 4,1% Mitte letzten Jahres. In Deutschland waren 6,3 und in Euroland 7%. Jetzt erwartet die OECD durchaus, wenn sie ihre Datenbasis da aufdatieren, das passiert dann nach und nach, wenn die Zahlen reinkommen, dass diese Zahlen etwas zurückgehen. Wenn man sich das jetzt aber anschaut, dann kommt man in den USA, das ist jetzt eine Schätzung für das erste Quartal, weil diese Zahlen haben wir noch nicht vorliegen, in den USA auf 2,7%. Im Euroland kommen wir auf 4,3% und in Deutschland auf 3,7%. Da sehen Sie, wenn jetzt, sagen wir mal, die Profitrate, die Gewinnrate der Unternehmen, wenn die gleich bleibt, wenn man sagt, also ich quetsche nicht die Gewinnmargen zusammen, ja, dann schiebt sich jetzt zum Beispiel in der Eurozone eine 4,3%ige Erhöhung der Lohnstückkosten in die Endpreise rein. Sie können das nur auffangen, wenn Sie dann sagen, na, die Unternehmen müssen dann ihre Gewinne zusammenpressen. Die müssen als Puffer dienen. Sagen manche, einige Zentralbanker haben ja gesagt, naja, da müssen die Unternehmen halt mal den Gürtel enger schnallen. Dann gibt es halt nicht mehr so viel Gewinne. Schaut man sich aber die Gewinnsituation an im Euroraum der Unternehmen, dann muss man sagen, dass die unter dem Niveau liegt. Das ist sozusagen das Pendant zu den Lohnstückkosten. Das wären die Gewinnstückkosten, könnte man sagen. Die sind etwas unter dem Niveau, dass wir in den Anfang der 2010er Jahre gesehen haben. Also da ist keine fette, würde ich mal sagen, kein Bauchspeck da, wo man sagen kann, der kann jetzt abtrainiert werden.
Oh je, und ist das auch unter dem Niveau von Amerika wahrscheinlich?
Ja, das sehen Sie ja daran, wenn Sie jetzt über die letzten Jahre zurückgehen, hat ja der S&P 500, also der amerikanische Aktienindex, der hat ja die europäischen Aktienindizes krass outperformed. Ja? Das sind einfach, die Gewinne sind laufen dort besser als bei uns. Wenn jetzt die Zentralbanker hergehen und sagen, ich habe das gehört von dem einen oder anderen, ja gut, wir haben dieses Problem bei den Lohnstückkosten, weil die Arbeitnehmer verlangen natürlich verständlicherweise einen Inflationsausgleich. Ja, deshalb gehen die Lohnabschlüsse zwischen 4, 6 oder noch höher. Also sie verlangen einen Inflationsausgleich. Sie werden aber nicht produktiver, im Gegenteil, sie verlieren an Produktivität. Dann kommt es zu diesen 6% Lohnstückkostensteigerung. Dann muss halt jetzt der Unternehmer, sagen wir mal, 3% oder so den Gürtel enger schnallen. Ne? Dann habe ich 6 Lohnstückkosten und dann ziehe ich 3% Punkte ab vielleicht, weil die den Gürtel enger schnallen. Dann habe ich immer noch 3% Inflation. Wenn die Unternehmen aber den Gürtel nicht enger schnallen können, weil sie sonst keine Gewinne mehr machen und deshalb bankrott gehen, geht's nicht. Dann müssen sie sozusagen den Kostendruck in die Preise laufen lassen. Also wir haben hier ein Problem.
Und dann haben wir noch den Punkt Unterbrechung von Lieferketten. Ja. Das war ja auch ein Grund für die Inflation. Was man jetzt so sich anschaut, das Geopolitische, dieser Punkt ist ja auch noch nicht verschwunden, oder?
Nein, der ist überhaupt nicht verschwunden. Der hat sich gewandelt. Ne? Wir kennen ja alle noch die Zeit, als es in Europa zum Beispiel keine Gesichtsmasken gab. Ja? Also die waren ja alle outgesourced, wie man so schön sagt, die Produktion. Die fand ja nur noch in Asien statt. Gab es keine. So, jetzt bringen wir aber diese Produktion auch wieder zum Teil zurück, machen das jetzt aber teurer, logischerweise, denn es gab ja einen Grund, warum die alle nach Asien verschwunden sind, weil die machen es billiger. Jetzt machen wir das, aber hier brauchen wir das auch. Im Notfall müssen wir was haben, machen wir teurer. Das heißt also, der langfristige Effekt dieser Erfahrung, die kurzfristig natürlich enorm inflationär wirkte. Die Maskenpreise schossen ja in die Höhe und jetzt ist es wieder eine kleine Billigware. Die kurzfristigen Effekte, die gehen jetzt, sind jetzt zwar vorbei, die Flaschenhälse sind jetzt eigentlich da wieder gelöst, aber langfristig werden wir diese Dinge nicht mehr so billig bekommen wie vorher. Dann kommt noch hinzu, wenn man ein aktuelles Ereignis aufgreift, die politischen Unruhen jetzt im Nahen Osten, denken Sie an das Rote Meer, diese Probleme, da durchzukommen, weil die Houthi-Miliz die Öltanker beschießt, zwingt die, einen großen Umweg zu machen, um die Südspitze Afrikas, um nach Europa zu kommen. Das erhöht natürlich die Frachtkosten. Mhm. Also das gibt weitere Faktoren, die geopolitisch bedingt sind. Da gehört auch das geopolitische De-Risking. Wir wollen uns nicht immer auf die billigsten Anbieter verlassen, insbesondere in China. Da haben wir Angst, dass die vielleicht auch Spyware bei uns einpflegen, also irgendwelche Produkte, die intelligent sind, die irgendwie Chips haben, die dann Informationen nach China liefern. Also da gibt es De-Risking im geopolitischen Bereich und es gibt De-Risking im kommerziellen Bereich. Der Umweg, den die Schiffe nehmen, um das Rote Meer rum, wo es gefährlich ist, ist ja auch De-Risking. Da sieht man, dass das handfest kostet.
Und dann habe ich noch einen Punkt. Ich bin Pazifist, nicht falsch verstehen, aber diese derzeitige Shift in die Kriegsproduktion, was bedeutet das eigentlich für die Inflation und auch für das Wirtschaftswachstum?
Also was wir hier sehen, ist eigentlich im Grunde genommen das Entstehen einer neuen Weltordnung, die nicht mehr unserem Traum der friedlichen, harmonischen Welt, die von einem wohlwollenden Hegemon, das war ja ursprünglich mal so die USA nach dem Niedergang der Sowjetunion geführt, diese Illusion ist geplatzt. Ja, wir sehen jetzt, dass der alte lateinische Spruch gilt, wenn du Frieden willst, rüste für den Krieg. Das sind natürlich jetzt keine wohlstandssteigernden Investitionen, die wir tätigen, sondern das sind eigentlich eher Schutzinvestitionen, die wir tätigen. Das heißt, die Rüstungsindustrie muss aufwachsen, wenn wir unseren Lebensstil weiterhin bewahren wollen und nicht zum Einflussgebiet des russischen Diktators werden wollen. Denn Putin hat ja Ambitionen auf ganz Europa. Er möchte ja eigentlich, er ist ja so eine Art Hobbyhistoriker und wenn man seine Reden liest und seine Überlegungen, wenn man das mal nachgeht, da schwebt ja so im Hintergrund die Idee, dass man sowas wie Eurasien kreiert. Das heißt also, der russische Einflussbereich soll bis an die Westküste Europas geschoben werden und die Amerikaner sollen sich gefälligst hinter den Atlantik, also über den Atlantik zurückziehen. Das schwebt ihm vor. Das kann ja nicht in unserem Interesse sein, dass wir ein Klientstaat des neuen Zaren werden. Das wollen wir ja nicht. Und das, um das zu verhindern, müssen wir ja abschrecken. Dazu brauchen wir auch so. Und wenn diese Arbeitskräfte jetzt weggelockt werden müssen aus anderen Bereichen, wenn die Materialien, die dort benutzt werden, weggezogen werden müssen aus anderen Bereichen, brauchen sie relative Preisveränderungen, ne, damit es läuft in der Marktwirtschaft. Noch sind wir eine Marktwirtschaft und keine Planwirtschaft. Diese relativen Preisveränderungen lassen sich aber selten so gestalten, dass der eine Preis fällt und der andere steigt, weil es gibt so Rigiditäten, nennen das die Ökonomen, ne, dass Preise nach unten meistens irgendwie nicht so recht wollen. Tankstellen, da läuft's, der Preis, der geht rauf runter. Aber sonst ist es oft so, dass die Leute keine Preisabschläge oder nicht gern Preisabschläge akzeptieren. Das heißt also, auch das ist Teil des Strukturwandels, der mit relativen Preisveränderungen verbunden ist, der meines Erachtens nicht ganz preisniveauneutral ablaufen wird.
Das heißt, das wird auch die Inflation etwas anheizen.
Es ist auch ein Faktor, der gegen eine weitere Disinflationierung spricht. Das ist also ein Faktor, das würde nicht sagen, dass es der wichtigste ist. Also aber unsere Rüstungsindustrie hält sich ja in Grenzen. Wir sollten ja sehr viel mehr tun, insbesondere wenn es nach Donald Trump geht. Also das ist jetzt nicht ein Riesenblock, der hier sich bemerkbar macht, obwohl sie sehr viel größer werden müsste, damit wir diese Abschreckung hinbekommen. Aber es ist ein unterschwelliger Druck, der auch in Richtung Inflation geht.
Dann haben wir noch einen Punkt ganz kurz am Anfang angesprochen, das ist die Geldschwemme, aber durch die Anleihenkäufe auch der Zentralbanken. Ist das zumindest over oder wie schaut es da aus?
Leider kann man das nicht so mit hoher Präzision sagen. Ich habe mir natürlich immer die Geldmengenentwicklung angeschaut und habe deshalb eigentlich auch schon relativ frühzeitig damit gerechnet, dass diese Gelddruckerei der Zentralbanken zur Inflation führt. Und jetzt kann man sich anschauen, inwieweit das Verhältnis zwischen nominalem Bruttoinlandsprodukt und Geldmenge sich normalisiert hat. Was herauskommt, ist, dass der Überhang, also das Überschießen der Geldmenge über das nominale Bruttoinlandsprodukt, das ist zurückgegangen. Ob wir jetzt aber wieder den neuen Gleichgewichtswert in Anführungszeichen erreicht haben, ist unklar. Darunter geht die Debatte. Was sich abzeichnet, ist, dass möglicherweise in den USA doch noch einiges Geld bei den Leuten steckt. Warum kann man darauf kommen? Warum ist das eine mögliche Erklärung? Weil in den USA der Konsum trotz der hohen Zinsen relativ stark geblieben ist. Das heißt also, normalerweise hätte man ja erwarten müssen, und deshalb haben ja viele die Fehlprognose gemacht, dass die USA letztes Jahr in die Rezession fällt, weil üblicherweise wären ja hohe Zinsen, hätten ja die dem US-Konsumenten das sozusagen die Kraft genommen, weiter zu konsumieren, weil in den USA man ja meist auf Kredit konsumiert und später spart. Jetzt hatten die aber wohl einen Geldberg noch auf der Seite liegen während der Pandemie bekommen, den sie noch abarbeiten können. Und deshalb müssen wir uns da voranfühlen. Wir sehen in den USA, es ist vielleicht noch nicht ganz durch, sonst wäre die Wirtschaft nicht so stark bei den hohen Zinsen. Mhm. In Europa scheint es ein bisschen anders zu sein. Der Konsument ist nicht so stark, weil der Konsument viel mehr Angst hat als die Amerikaner. Ich glaube, dass die Europäer, insbesondere die Deutschen, immer noch auf dem Geld sitzen, weil sie unsicher sind, weil sie Angst haben vor der Zukunft. Die Stimmung in Deutschland ist grottenschlecht. Man weiß nicht, was einen erwartet. Dazu trägt auch die Regierung bei, mit ihrer unberechenbaren Politik. Es gibt so ein amerikanisches Institut, das rechnet immer einen Unsicherheitsindex über die Politik aus. Der hat sich in den USA im letzten Jahr normal entwickelt, also nichts weiter seitwärts. In Deutschland hat sich dieser Unsicherheitsindex, den die berechnen, seit Antritt der Ampelregierung verdreifacht, weil die Leute gar nicht mehr wissen, was Sache ist. Ne? Mal wird ihnen gesagt, sie sollen ihre Heizungen aus dem Keller reißen, innerhalb von kürzester Zeit. Und dann sagt man denen, das in Berlin, das geht ja gar nicht. Wir sind ja kaputt, wenn ihr das dann rudert man wieder zurück. Dann sollen irgendwelche Wärmezentren kommen, aber die Kommunen sagen, davon wissen wir nichts oder können wir nicht. Also mit anderen Worten, die Leute sind wahnsinnig verunsichert. Und deshalb in Europa. Und deshalb denke ich, dass da eben doch der Geldberg noch zum Teil da ist, weil die Leute sich scheuen, das Geld auszugeben. Die Amerikaner sind da freizügiger.
Aber kann man vielleicht noch zu Amerika sagen, da sind wir auch schon beim Thema nachher, was man eigentlich, wie man sich selber da aufstellen kann, dass die Amerikaner natürlich auch aktienaffiner sind und dadurch natürlich von der Pause profitiert haben und deswegen vielleicht auch mehr Geld haben, wie man eigentlich angenommen hatte.
Das ist eine langfristige Entwicklung, dass die Amerikaner aktienaffiner sind, hat viel damit zu tun, dass in den USA die private Altersvorsorge viel stärker ausgeprägt ist als in Europa, wo man sich gerne auf den Staat verlässt und denkt, der Staat wird einem schon eine Rente bezahlen, mit der man auskommt. Jetzt sieht man, das ist wahrscheinlich doch eher nicht der Fall. Und die Amerikaner haben ja schon über die Jahrzehnte hinweg, eine Generation lang, haben die in ihren privaten Pensionsfonds, zu denen der Arbeitgeber was beiträgt, 401k-Funds heißen die Dinger, da haben die schon seit Jahrzehnten, seit Generationen haben die Aktienvermögen aufgebaut, ja, weil man schon von der Schule her weiß, oder wird einem das gesagt, wenn du langfristig investierst, musst du in Aktien sein, denn die bringen dir langfristig die Rendite, und wenn du für dein Alter vorsorgst, musst du einen Aktienfonds haben. Die sind auch steuerlich begünstigt und der Arbeitgeber schießt da was dazu. Und insofern ist das Teil der Kultur, das so zu machen. Mhm. Dann kommen natürlich in der Pandemiezeit kamen die Spekulanten dazu, die Zeit hatten und nicht wussten was, aber die gehen auch wieder. Aber es ist diese unterliegende Kultur, dass man sagt, ich setze darauf, dass mir der Aktienmarkt langfristig Vermögen bildet, von dem ich dann später zehren kann. Die fehlt in Europa weitgehend, weil die Leute trauen dem Aktienmarkt nicht. Man denkt, dass er eher was für Spekulanten. Wir haben ja in unserem Institut auch mehrfach schon Umfragen gemacht, wie die Deutschen zu den Aktien stehen. Und da kommt halt die Meinung, dass das etwas für Spekulanten ist. Das ist sowas wie eine Lotterie. Die steht doch sehr, sehr hoch an.
Ja, aber jetzt wäre eigentlich die Zeit, dass man, wenn Sie sagen, die Sockelinflation, die könnte durchaus auch bei 3 oder 4 sein. Das heißt eigentlich, jetzt wäre es doch umso wichtiger, sich stärker in Aktien zu begeben. Oder wie kann ich mich gegen die Inflation Ihrer Meinung nach am besten schützen? Oder ist es mit inflationsgeschützt Anleihen, weil ohnehin die derzeit eigentlich günstig sein müssten, wenn alle die Inflation unterschätzen?
Ja, also grundsätzlich sind natürlich reale Werte in einem solchen Umfeld Trumpf, also Werte, die mit im Preis mit der Inflation wachsen und nicht einfach nur gleich bleiben und durch die Inflation an realem Wert verlieren, die sind natürlich Trumpf. Und wenn man sich anschaut, was hat man denn da? Da hat man die Aktien, die Unternehmen ziehen ja mit der Inflation mit. Unternehmensgewinne wachsen ja mit der Inflation, ne? Weil die erhöhen ihre Preise und so weiter. Das heißt also, sie haben da einen gewissen Inflationsschutz längerfristig. Kurzfristig mag das mal nicht so sein, aber längerfristig ja. Das heißt also, Realwert in Aktien ist sicherlich in einem Portfolio, wo man sich auf mittel- bis längerfristig höhere Inflation einstellt, unverzichtbar. Ein anderer guter Inflationshedge ist Gold. Gold wird auch dadurch unterstützt, dass die Chinesen momentan ziemlich depressiv sind. Der chinesische Immobilienmarkt ist ein Desaster, der Aktienmarkt ebenfalls. Das heißt, chinesische Privatanleger schichten um in Gold, was auch dazu geführt hat, dass der Goldpreis global gut unterstützt war. Im Übrigen auch die Zentralbanken im sogenannten globalen Süden schichten um in Gold. Also Gold wäre sozusagen ein Faktor, den man reinnehmen muss. Sie erwähnen inflationsindexierte Anleihen, ein schönes Instrument. Gefällt mir eigentlich. Man hat immer mal wieder Möglichkeiten, diese Anleihen zu einem günstigen Preis zu kaufen, aber es sind immer mehr Leute kommen drauf, meines Erachtens, wenn ich mir so die Preise anschaue, dann waren die schon mal besser und die reale Rendite höher. Und was dann auch der Staat macht, ist, dass er merkt, dass die Leute sich vor seiner Inflation Steuer, die wirkt ja wie eine Steuer, wenn der Staat Inflation zulässt, schützen wollen, indem sie nicht die nominalen Anleihen, mit denen sie Geld verlieren, kaufen, sondern inflationsindexierten. Und von daher gesehen hat der deutsche Finanzminister verkündet, es gibt in Deutschland keine neuen inflationsindexierten Anleihen mehr, wonach der Preis sofort nach oben gegangen ist und die Rendite runtergegangen. Das heißt also, die Staaten sehen, dass man den Leuten den Schutz gegen die Inflation so schwer machen muss wie möglich, damit man über die Inflation den Leuten das Geld aus der Tasche
wegnehmen
kann.
Das hat mich auch also irgendwie schockiert, dass die Deutschen, die immer Inflation-Linke haben, das eingestellt haben. Ich habe mir da gedacht, oh Schreck, rechnen die mit einer weit höheren Inflation? Kann das nicht auch der Grund sein, dass das einfach ihnen zu teuer kommt und dass sie deswegen das einstellen?
Ich würde mal so sagen, mich wundert seit einiger Zeit, das Schuldenmanagement im deutschen Finanzministerium hat in der Zeit der Niedrigzinsphase haben die Laufzeiten extrem verkürzt. Das ist natürlich Quatsch.
Ja.
Also andere haben sie verlängert und sagen, jetzt sind die Zinsen niedrig, jetzt sichere ich mir die niedrigen Zinsen für lange Zeit. Nee, die haben es verkürzt, ja, sodass die jetzt über in relativ kurzer Zeit von einem Zinszahlungen von 3 bis 4 Milliarden sind die hochgegangen auf 40. Das ist ja blöd, oder? Und ja. Insofern ist eigentlich diese Ankündigung, jetzt keine Linkers mehr zu veröffentlichen, gerade so blöd. Man sagt den Leuten sozusagen hier, wir sind drauf aus, euch mit der Inflation die Taschen zu leeren. Also das reiht sich bei mir ein in eine reichlich große Politik des Schuldenmanagements in Deutschland. Passt aber zum Muster, sowas yeah. zu sagen.
Noch zum Abschluss das Gold, da haben Sie ja auch schon gesagt, dass eigentlich die europäischen oder überhaupt die westlichen Zentralbanken da eigentlich den Emerging Markets folgen sollten, die eben zunehmend Gold statt Dollar als Währungsreserven nehmen. Ist das sinnvoll oder glauben Sie an den Dollar nicht mehr, glauben Sie an den Euro nicht mehr, dass man deshalb besser Goldreserven packen sollte?
Also ich würde den Zentralbanken nicht wagen, irgendwas vorzuschlagen. Vielleicht wurde das missverstanden. Ich habe nur festgestellt, dass die Zentralbanken des sogenannten globalen Süden bauen ihre Goldreserven massiv auf, weil sie aus politischen Gründen dem Dollar nicht trauen. Die Amerikaner haben gezeigt, dass sie den Dollar durchaus als politische Waffe einsetzen können. Wir haben das gesehen bei den Iran-Sanktionen. Die Europäer haben versucht, diese Sanktionen zu umgehen, also die Trump-Administration damals aufgebracht hat. Ich muss im Kontext sagen, da hatte man einen Deal mit dem Iran. Obama hat es noch für die USA mit unterzeichnet, wo der Iran sich wohlgefällig verhalten sollte und dafür wurden die Sanktionen reduziert und hat Trump das aufgekündigt, diesen Deal, und die Europäer haben versucht, weiterhin mit dem Iran Handel zu treiben und haben versucht, den Dollar zu umgehen, ist ihnen nicht gelungen. Denn die Amerikaner sagen, wenn immer ihr eine Dollartransaktion macht, dann verletzt ihr unsere Sanktionen und dann seid ihr sozusagen, werdet ihr in USA bestraft. Und dann haben die europäischen Banken gesagt, Hände weg davon, machen wir nicht. Also das heißt, die ganze Welt hat gesehen, die Amerikaner nutzen den Dollar auch als politische Waffe, und das hat insbesondere diesen sogenannten globalen Süden dazu gebracht, zu sagen, oh wow, wir brauchen mehr Gold in unseren Reserven. Die Zentralbank der Industrieländer, die hatten ja eine Zeit lang, das ist jetzt schon länger her, wenn ich zurückdenke auf die frühen 2000er Jahren, hatten viele ihre Goldbestände zurückgefahren. Also besonders dumm angestellt hatte sich die Bank von England, die einen großen Goldschatz verkauft hat, zu niedrigen Preisen, ja, und also weg war, stiegen die Preise. Die Bundesbank war etwas cleverer, die blieben drauf sitzen. Und jetzt haben die gemerkt, ja, in dieser Welt, die sich jetzt wieder aufgliedert, das ist nicht mehr die unipolare Welt, ja, wo man geglaubt hat, jetzt sei die Welt alle eine harmonische Gesellschaft und die Amerikaner sind sozusagen der Hüter dieser Ordnung. Das ist vorbei. Und insofern kommt wieder für alle jetzt das alte Geld, die alte Reservewährung Gold zurück. Sogar auch für die Europäer, denn wir wissen ja nicht, was ein Präsident Trump machen würde. Ja? Vielleicht würde er den Dollar gegen uns einsetzen, wenn wir nicht spuren. Ja. Und deshalb beginnt man sogar in Europa, wo man eigentlich immer so ein bisschen dranig ist und ein bisschen länger braucht, bis man aufwacht, dass sich die Welt verändert, beginnt man sogar da ein bisschen zu sehen, naja, also vielleicht müssen wir doch ein bisschen unsere Währungsreserven diversifizieren.
Das ist eigentlich eine bullische Aussage für Gold für die nächsten Jahre.
Also meine Faustregel ist, Gold ist das wahre Geld und der Dollar ist unter dem Fiat-Kreditgeld sozusagen der Einäugige unter den Blinden. Ja, Sie kommen um den Dollar halt nicht herum. Wenn Sie im Fiat-Kreditgeldsystem unterwegs sind, dann brauchen Sie den, aber er ist der Einäugige unter den ansonsten Blinden.
Ja, Herr Dr. Mayer, es war für mich wie immer ein Vergnügen und nicht nur das, vor allen Dingen auch Horizont erweiternd. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Dankeschön.
Bitteschön, sehr gerne, Frau Kistner.
Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.